Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom, da sind wir wieder. Mir seinen du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, willkommen und Bruchim Habaim, wie wir auf gut Hebräisch sagen, in unserem Bayern 2 Funkstädtel. In unserem Kalender haben wir heute den 24. Av 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage am Vorabend des Schabbat, am Erev Schabbat, Shalom Uvracha. In unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Dass in Deutschland Juden gelebt haben und immer noch leben, das bemerkt die sogenannte Mehrheitsgesellschaft meistens erst dann, wenn es um Gedenktage geht oder wenn sich im Nahen Osten die politische Lage wieder einmal zuspitzt. Ja, in Deutschland leben an die 200.000 Juden und nein, wir hören nicht immer nur Klezmermusik, essen nicht tagtäglich gefilte Fisch und singen nicht ständig woi, woi, woi. Die jüdische Gemeinschaft in Bayern und Deutschland ist bunt, widersprüchlich und ja, streitbar. Das beweist schwarz auf weiß der neue Gesprächsband mit dem Titel »Worüber Juden reden – 10 Gespräche aus Deutschland«. Die Autoren sind beide bekannt aus der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Unser Shalom-Reporter Jens Rosbach hat sich mit Mascha Malburg und Joshua Schultheis unterhalten über jüdische Stimmen und jüdische Stimmungen hier in Deutschland.
Joshua Schultheis weiß, was Juden besonders auf der Seele liegt, das Umfragehoch der AfD, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Gerade jetzt vor den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Also das Verhältnis der Juden in Deutschland zur AfD ist komplex und ambivalent. Und doch ist davon auszugehen, dass die AfD in der jüdischen Gemeinschaft insgesamt einen schweren Stand hat, aber nicht bei allen Juden in Deutschland.
Schultheis hat mit seiner Kollegin Mascha Malburg 40 jüdische Frauen und Männer interviewt, jeweils in Vierergruppen. Der daraus entstandene Gesprächsband widerspiegelt auch die große Sorge der kleinen Religionsgemeinschaft vor der AfD, die immer wieder durch NS-Verharmlosung auffällt und von mehreren Landesverfassungsschutzbehörden als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Allerdings in einer Gesprächsgruppe, die aus Israel stammt und in Deutschland lebt, gibt es auch andere jüdische Meinungen zur AfD.
In dieser Gruppe gibt es auch zwei, die einer Regierungsbeteiligung der AfD nicht abgeneigt sind. Und der Grund ist, dass sie die Bedrohung für jüdisches Leben nicht bei der AfD sehen, sondern bei Islamisten, bei Extremisten, bei Muslimen. Und daher glauben, dass die AfD vielleicht die Partei ist, die jüdisches Leben am besten schützt.
Die politische Logik dahinter, der Feind meines Feindes ist mein Freund, erklärt der Journalist und Autor. Terrorattacken, wie der offenbar islamistische Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day, befeuerten solche Meinungen, auch wenn es sich um Minderheitenmeinungen unter Juden handle, betont Schultheis.
In dem Gespräch selbst wird den beiden aber auch vehement widersprochen. Und darauf hingewiesen, dass wenn die Muslime zuerst drankommen, die Juden dann als nächstes drankommen bei der AfD.
Politische Vielfalt auch beim Thema Nahost. Während sich die meisten deutschen Juden solidarisch mit Israel zeigten nach dem Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Gazakrieg, distanziert sich die israelische Schriftstellerin Hila Amit in Berlin von der Politik ihres Heimatlandes. Das berichtet Co-Autorin Mascha Malburg.
Ich erinnere mich, dass Hila zum Beispiel gesagt hat, dass sie die Politik des Landes nach dem 7. Oktober, die Reaktion darauf, den Gazakrieg, vollständig ablehnt und falsch findet. Und es gab andere in dem Gespräch, die ihr wiederum widersprochen haben.
AfD-Erfolge und Kriege im Nahen Osten. Für die beiden Interviewführer ist klar, die jüdische Gemeinschaft hierzulande ist verunsichert und fühlt sich auch etwas heimatlos. Joshua Schultheis beobachtet Folgendes.
In der Diaspora denken mehr Juden darüber nach, nach Israel zu ziehen als zuvor. Das ist klar, der Antisemitismus wächst und gleichzeitig herrscht in der Ost Krieg. Gibt es große Hürden, nach Israel einzuwandern? Neben dem Krieg, die hohen Lebenshaltungskosten, die Sprache, die meisten Juden der Diaspora eben nicht können. Und so ist eben der Zwiespalt da bei vielen, die vielleicht wegziehen wollen, darüber nachdenken und gleichzeitig das Bewusstsein haben, dass das sehr, sehr schwer ist.
Der Hintergrund? Jahrzehntelang galt Israel als sicherer Hafen für Juden in der Diaspora. Heute können viele Juden weltweit keine schützende Heimat mehr entdecken. In ganz Europa zunehmender Antisemitismus, in den USA Disruption und Rechtspopulismus und in Israel Raketen und rechtsradikale Minister. In solchen Zeiten, wissen die jüdischen Journalisten, wird das Mobile, das Digitale schnell zur Ersatzheimat.
Also ich kann mich mit anderen Juden total schnell vernetzen, indem ich in WhatsApp-Gruppen eintrete. Da gibt es Dutzende Angebote. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich Jüdinnen und Juden über die Orte- und Ländergrenzen hinweg gut kennen.
Im besten jüdischen Sinne Tacheles reden, offen und ungeschminkt, das leistet der Gesprächsband, worüber Juden reden. Ob hebräischsprachige Juden, russischsprachige Juden, ostdeutsche Juden oder queere Juden, der Autor und die Autorin resümieren. Die jüdische Community in Deutschland sei zwar bunt und lebendig, aber teilweise auch ratlos und suchend.
Die jüdische Gemeinschaft ist so groß und vielfältig wie seit 45 nicht mehr, aber sie ist auch wahnsinnig fragil. So viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, überlegen zumindest, ob sie hier langfristig bleiben können oder nicht. Und bei ganz vielen werden die nächsten Jahre, auch sowas wie Wahlergebnisse, einen Ausschlag geben.
Worüber Juden reden. 10 Gespräche aus Deutschland von Mascha Malburg und Joshua Schultheiß. Erschienen ist der Gesprächsband im Verlag Hendrich und Hendrich.
Bayern 2. Shalom.
Ich sehe. Im Hebräischen sagt man Ani Ro'eh. Ich habe gesehen, heißt Ani Ra'iti. Ich werde sehen, Ani R'eh. Und die Befehlsform sehe, Re'eh. Morgen lesen wir aus unserer Weisung, aus unserer Tora, den Wochenabschnitt mit der Überschrift Re'eh. Unsere Stammhörer wissen es längst. An jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst einen Abschnitt aus der Tora, also einen Abschnitt aus den 5 Büchern Mose, immer schön der Reihe nach. Morgen ist dran der Wochenabschnitt, die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 47. Und diesen Leseabschnitt finden wir im 5. Buch Mose im Sefer Dvarim. Und diese Parashat HaShavua heißt, wie erwähnt, Re'eh. Re'eh, sehe. Anochi noten lifnechem. Ich werde euch vorlegen, Hayom, heute, Bracha uklala, Segen und Fluch. Das Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger, unserem geschätzten Funkruf.
Man isst, was man isst. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Unsere Parashat Re'eh bringt in dieses Sprichwort eine wahrlich spirituelle Dimension. Denn die Parashat Re'eh fordert uns auf zum Nachdenken über unser Essen. Zum Nachdenken, was unsere Entscheidungen, die wir täglich beim Essen treffen, aussagen. Über uns selbst, über unsere Werte und über unsere Beziehung zu Gott. Die Tora sieht unsere jüdische Speisegesetze, die Kashrut, keineswegs als gesundheitliche Empfehlung oder als Ausdruck einer besonderen kulturellen Vorliebe. Vielmehr stellt die Tora unsere Speisegesetze in Zusammenhang mit Heiligkeit. Denn du bist ein dem Ewigen, deinem Gott geheiligtes Volk. Mit diesen Worten macht die Tora deutlich, dass unsere Speisegesetze Teil eines viel umfassenderen Weges sind. Eines Weges, auf dem das Volk Israel lernen soll, sein gesamtes Leben bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten. Dabei fällt auf, dass die Tora die verbotenen Speisen nicht als grundsätzlich schlecht oder schädlich bezeichnet, denn sie sagt, sie sind unrein für euch. Sie formulieren also eine besondere Verpflichtung nur des jüdischen Volkes. Die Kaschrut wird damit zu einem weiteren Ausdruck des Bundes zwischen Gott und Israel. Wir leben in einer Welt schier unbegrenzter Möglichkeiten. Fast alles scheint jederzeit verfügbar zu sein. Die allgegenwärtige Werbung und die Konsumkultur versuchen uns einzureden, dass unser Glück darin besteht, jeden Wunsch sofort zu erfüllen. Unsere Tora lehrt uns da etwas anderes. Sie lehrt uns, dass wahre Freiheit nicht bedeutet, alles tun zu können, sondern fähig zu sein, bewusst zu wählen. Die Kaschrut ist nicht zuletzt eine Schule der Selbstdisziplin. Wer koscher ist, übt sich darin, nicht alles zu konsumieren, was verfügbar ist. Er lernt, dass selbst die alltäglichsten Handlungen eine geistliche Dimension besitzen können. Dadurch wird das Essen zu einem Akt religiösen Bewusstseins. Unsere Weisen betonen immer wieder, dass Heiligkeit nicht in der Abkehr von der Welt besteht. Das Judentum verlangt nicht, dass wir uns aus dem Leben zurückziehen. Im Gegenteil, die Tora möchte, dass wir mitten im Leben stehen, arbeiten, essen, feiern, genießen und Beziehungen pflegen. Doch all dies soll mit Bewusstsein geschehen. Die Aufgabe besteht nicht darin, die materielle Welt abzulehnen, sondern sie zu heiligen. Gerade deshalb beschäftigen sich so viele Gebote mit alltäglichen Dingen. Die Heilige begegnet uns nicht nur in der Synagoge oder am Versöhnungstag, dem Yom Kippur, sondern ebenso in der Küche, am Esstisch. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Bewusstsein vieler Menschen geändert. Wir fragen nicht nur, ob ein Lebensmittel koscher ist, sondern auch, unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Wurden Tiere mit Respekt behandelt? Wurden natürliche Ressourcen verantwortungsvoll genutzt? Welche Folgen hat die Herstellung für die Umwelt und für die kommenden Generationen? Die Tora will uns dazu bewegen, nicht gedankenlos zu konsumieren. Sie lehrt uns, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Jede Mahlzeit bietet uns die Möglichkeit, Dankbarkeit zu empfinden. Jeder Segen, jeder Bracha vor und nach dem Essen macht uns bewusst, dass unser Essen letztlich ein Geschenk ist und keine Selbstverständlichkeit. Du bist, was du isst. Unsere Tora ergänzt, du bist auch, wie du isst, warum du isst und mit welchem Bewusstsein du isst. Jede Mahlzeit kann zu einer Begegnung mit den eigenen Werten werden. Was wir essen und wie wir mit den Gaben der Schöpfung umgehen, verrät viel darüber, wer wir sind und welcher Mensch wir werden möchten.
Es war nicht zu überhören, es hat gepfiffen, denn unsere jüdische Viertelstunde geht ins Finale. Und so bin ich Ihnen jetzt nur noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, unsere Zmanim. Zur rechtzeitigen, vorschriftsgemäßen und ordentlichen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.16 Uhr, in Pilsen bis um 20.20 Uhr und in Straubing sowie in Innsbruck bis um 20.21 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München 20.22 Uhr, Regensburg 20.23 Uhr, Amberg sowie Weiden 20.25 Uhr, Augsburg 20.26 Uhr, Nürnberg, Bayreuth sowie Hof 20.28 Uhr, Fürth sowie Erlangen 20.29 Uhr, Bamberg sowie Ulm 20.30 Uhr, Konstanz am Bodensee 20.31 Uhr, Würzburg 20.34 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.40 Uhr. Nu, du sagst gewein, unser jüdischer Radizie. So, das war unsere jüdische Sendung und wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 in unserem Kalender ist das der 1. Elul. Ja, der kommende Freitag ist ein Monatserster, ein Rosh Chodesh. Mit dem kommenden Freitag endet der Av und es beginnt der Elul. Wer nicht so lange warten mag oder kann, bitteschön, unser Shalom gibt es ja auch immer als Podcast. Den finden Sie im Netz unter br.de/religion. br.de/religion. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 1. Elul eine gute Woche. Da geht die Woche. Einen Shavua Tov. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Gitschabes, Shabbat Shalom und Mevorach. Shasha.